ARD.
Cristiano Ronaldo bleibt noch im Turnier. Die Portugiesen siegen im Elfmeterschießen und treffen im Viertelfinale auf Frankreich. Ja, und die Franzosen auch wieder minimalistisch.
Das deutsche Team bereitet sich auf Spanien vor und hat mit Joshua Kimmich und David Raum zwei Außenverteidiger, die auch beste Buddies sind. Raum sagt zum Beispiel über Kimmich:
Deswegen ist er für mich wie so ein kleines Vorbild, das wird ihn jetzt brutal pushen, aber ich muss es einfach sagen.
Maximal gute Laune also im deutschen Team. Die Mannschaft versprüht total positive Vibes. Die Erkenntnis hat auch unser Reporter dort, Sven Pistor.
Das, was hier gespielt wurde, war ein ziemlich gutes Stück und den Eindruck, den man hat, ist der, dass das echt eine Mannschaft ist.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Hallo zusammen, wir haben wieder eine Portion Europameisterschaft für euch. Anne Hild ist da.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer und wir sind immer noch mittendrin in der Achtelfinalphase und da merkt man, es geht um was.
Ja, voll. Also ja. Es wird jetzt richtig spannend.
Genau, das war es zumindest gestern Abend im späten Spiel Portugal gegen Slowenien. Es ging zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft ins Elfmeterschießen, also erstmal in die Verlängerung und dann verschießt ein ganz besonderer Spieler auch noch einen Elfmeter. Das war in seinem Drehbuch, glaube ich, überhaupt nicht vorgesehen, dass Cristiano Ronaldo die Chance bekommt, seine Mannschaft in die nächste Runde zu schießen und er trifft nicht.
Ja, aber Oblak hat auch stark gehalten. Also finde ich, war folgerichtig, dass es mit 0-0 ins Elfmeterschießen ging. Also es waren vorher Chancen da. Mir persönlich hätten so die letzten 20 Minuten Verlängerung dieses Spiels gereicht, weil davor war nicht so viel los.
Ja, Slowenien hätte das Ausscheiden durchaus billiger oder schneller haben können. Im Elfmeterschießen, also erstmal bittere Tränen bei Cristiano Ronaldo dann, kann ich auch verstehen. Also so willst du natürlich nicht abtreten, wenn er überhaupt abtritt, das weiß man ja nicht genau. Im Elfmeterschießen hat er dann getroffen. Der Held war aber natürlich ein anderer bei den Portugiesen.
Ja, der Torwart. Ja. 3 Stück gehalten. Zugegebenermaßen jetzt auch nicht die schwierigsten Schüsse, aber also wenn ich Frankreich wäre, würde ich es im Viertelfinale nicht unbedingt auf Elfmeterschießen ankommen lassen.
Und dann natürlich große Erleichterung und großer Jubel beim portugiesischen Reporter, als dann der entscheidende Elfmeter verwandelt wurde. Und damit Portugal im Viertelfinale gegen Frankreich. Für Slowenien ist es sehr bitter. Die haben bei der Europameisterschaft nach regulärer Spielzeit kein einziges Spiel verloren und fahren trotzdem nach Hause. Es ist ein bisschen das umgekehrte Portugal von damals, die im Prinzip gefühlt kein Spiel gewonnen haben und Europameister wurden.
Ja, aber wurden ja trotzdem von ihren Fans gefeiert und war das erste Achtelfinale überhaupt bei einem großen Turnier. Und ich finde, die können erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Und Cristiano Ronaldo hat eigentlich immer noch kein EM-Tor geschossen.
Offiziell gilt das nicht, ja.
Genau,
er hat zwar probiert,
das als Remis, weil es ins Elfmeterschießen ging.
Vielleicht kommt Ronaldos Moment dann eben im Viertelfinale gegen Frankreich. Die Franzosen haben sich vorher gegen Belgien durchgesetzt mit 1-0 in Düsseldorf, auch hochverdient. 20-6 Torschüsse und einer war dann drin in der 85. Minute, war dann ein Eigentor, mal wieder ein Eigentor bei dieser EM durch Vertonghen nach Schuss von Kolo Muani.
Das ist ein 9. schon.
Es bleibt dabei, dass Frankreich bei großen Turnieren immer gegen Belgien gewinnt. Dabei hatte Belgiens Trainer Domenico Tedesco angeblich einen so guten Plan, aber
es ist jetzt, wie gesagt, sehr mühsam, sich darüber zu unterhalten. Wenn wir das Spiel gewinnen, ist alles top und alles ist aufgegangen. Und ich glaube, die Chancen dazu waren da.
Ja, und wenn du das Spiel verlierst, dann war es vielleicht einfach kein guter Plan.
Ja, er redet sich das aber auch ein bisschen sehr schön, oder?
Ja, finde ich auch. Also da ist ja gar nichts irgendwie von Belgien in Richtung französisches Tor gegangen. Also ja, war kein guter Plan, würde ich sagen.
Wird schwierig für ihn jetzt, ne, zu bleiben als belgischer Trainer.
Ja, also wahrscheinlich muss Belgien sowieso jetzt einen Neustart wagen, weil diese goldene Generation wird wohl keinen Titel mehr holen, gehe ich mal davon aus. Und dann am besten mit einem neuen Trainer, oder?
Werden wir sehen. Frankreich dagegen weiter im Turnier dabei, im Viertelfinale. Holger Dahl hat das Spiel gesehen und der schätzt das Ganze mal so ein.
Ja, irgendwie Wahnsinn. Wir haben uns hier in der Reporterbox schon darauf eingestellt, dass es hier in die Verlängerung geht und dann kommen die Franzosen um die Ecke. Wobei, so richtig sind es ja nicht die Franzosen gewesen, sondern die Belgier mit einem Eigentor. Und Frankreich hat es jetzt tatsächlich geschafft, ohne ein Tor, was sie quasi aus dem Spiel erzielt haben. Denn wir haben ja jetzt 2 Eigentore der Franzosen und 1 war ein Elfmetertreffer von Kylian Mbappé. So haben sie die Franzosen das geschafft, jetzt ins Viertelfinale dieser Europameisterschaft einzuziehen. Und Thorsten Höfler und ich haben ja dieses Spiel für Sportschau Live übertragen und Thorsten hat, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt, dass die Franzosen natürlich, wenn sie dann im Halbfinale gegen Deutschland spielen, spätestens da auf einen stärkeren Gegner treffen werden. Nee, also Spaß beiseite. Mich haben die Franzosen nach wie vor in diesem Turnier noch nicht zu 100% überzeugt. Aber klar, die sind jetzt gegen Belgien wieder mit so einem Minimalistenergebnis weitergekommen. Und wenn du so spielst und Vize-Weltmeister bist, warum sollst du da nicht auch Europameister werden? Begeistert bin ich nicht.
War das überhaupt ein Belgien-Spiel, wenn kein Tor von Romelu Lukaku aberkannt wurde?
Holger mal wieder sehr voreilig mit Deutschland schon im Halbfinale. Aber der Mann hat Ahnung, der hat ja auch den deutschen Meister richtig getippt.
Und es ist ja auch egal, ob es am Ende Deutschland oder Spanien ist. Es wird auf jeden Fall ein echter Härtetest, sollte Frankreich ins Halbfinale kommen.
Ja, beide müssen natürlich erstmal das Viertelfinale überstehen. Aber dann sind wir doch schon bei der deutschen Mannschaft. Die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag hat begonnen, auch im Netz. Und ich liebe das ja so vor so großen Spielen, was dann immer so durchs Netz geht. Diese Memes, so Klassiker-Memes der Vergangenheit. Zum Beispiel Deutschland gegen Spanien. Der Gewinner bekommt Mallorca. Solche Geschichten. Es sind gegenseitig natürlich auch wirklich viele Rechnungen offen. Für Deutschland sportlich, für Spanien vieles, was die Deutschen in der Arenal verbrochen haben, sagen wir es mal so.
Ja, eine Kollegin hatte doch auch bei uns in der Gruppe geschrieben, gehört uns Mallorca nicht schon längst?
Und sportlich ist es natürlich auch hochinteressant. Es ist das Spiel von Toni Kroos gegen seine Wahlheimat. Das würde ja wirklich passen, wenn sein letztes Spiel ausgerechnet gegen Spanien, nee, lassen wir das. Es ist das Spiel von Jamal gegen Jamal und die Meinung ist einhellig, wer das Spiel gewinnt, wird Europameister. Also das sagen zumindest die meisten.
Ja, da, also es ist auf jeden Fall sowas wie ein vorgezogenes Finale und ich glaube, viele hätten sich das auch erst im Finale gewünscht. Also es wäre schöner gewesen, wenn beide Teams lange dabei gewesen wären.
Gestern haben sich die beiden neuen Buddies im DFB-Team ein bisschen hervorgetan auf der Pressekonferenz. David Raum und Joshua Kimmich, die beiden deutschen Außenverteidiger, nach denen wurde ja dieser Holland-Party-Song benannt, ne? Einer nach links, der andere nach rechts, sozusagen. Du hast auch so einen Duo-Namen für die beiden.
Ja, ich habe mich gefragt, ob die jetzt Raumig heißen oder Kaum.
Beides ein bisschen...
Rimmig?
Naja, vielleicht habt ihr eine Idee, wie man dieses Duo nennen könnte. Obwohl sie auf dem Platz ja nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Das ist ja maximale Distanz zwischen den beiden. Aber große Nähe, offenbar neben dem Platz, Raum und Kimmich. Und Raum hat zumindest, was das angeht, den ersten Schritt gemacht.
Er hat schon viel erreicht im Fußball und man sieht, mit viel Fleiß und Ehrgeiz kann man viel erreichen und deswegen ist er für mich wie so ein kleines Vorbild, das wird ihn jetzt brutal pushen, aber ich muss es einfach sagen.
Ich glaube, wir heiraten im Sommer.
Ja, da sieht man es mal wieder. Traut euch, den ersten Schritt zu machen und zack, gibt es einen Heiratsantrag.
Ja, sie sind tatsächlich das neue Traumpaar, haben ja auch ein bisschen was unternommen, haben im Quartier zusammen einen Baum gepflanzt, haben wir gesehen bei Instagram in den letzten Tagen.
Raum hat einen Baum gepflanzt.
Ja, auch nicht schlecht. Die beiden sind so sehr am Rumkumpeln, man nennt sie auch schon Mertesacker und Kramer, hinter vorgehaltener Hand. Und unser Reporter Sven Pistor, der ist ja im DFB-Quartier, der war bei dieser Pressekonferenz gestern dabei und war quasi ja Trauzeuge von Kimmich und Raum.
Ja, der Pressekonferenz Raum hatte schon was von Kapelle, wo sich die beiden das Ja-Wort gegeben haben. David Raum und Joshua Kimmich, das war schon fast herzergreifend. Das sind ziemlich beste Freunde geworden. Und was ich fast am coolsten finde, war, dass sie gesagt haben, Leute, wir sind jetzt bei diesem Turnier und jetzt geht es vor allem darum zu gewinnen, dreimal, ja, und nicht unbedingt etwas weiterzuentwickeln und auch den anderen was zu gönnen. Also David Raum hat auch gesagt, natürlich will er spielen, aber wenn es Mittelstädt wird, dann würde er ihm auch so die Daumen drücken. Also das, was hier gespielt wurde, war ein ziemlich gutes Stück und den Eindruck, den man hat, ist der, dass das echt eine Mannschaft ist, nicht nur die beiden.
Guck mal, es gab doch hier Schweini und Poldi, wie wär's denn mit Raumi und Kimi?
Das klingt nicht schlecht, aber mir gefällt vor allem Joshua Kimmich richtig gut, seitdem die Entscheidung getroffen wurde. Er spielt jetzt nicht mehr im Mittelfeld, sondern er spielt hinten rechts. Da hat er gefühlt so einen ganz großen Rucksack mit so Verantwortung abgeben müssen und ist irgendwie viel befreiter, ist viel lockerer und man sieht das ja wirklich an solchen Videos, wie er dann auch irgendwie mit Klamotten in den Pool springt und so. Bis dahin war er ja immer so ein bisschen in dieser Rolle, ich will auch Chef sein.
Ja, genau. Da wurde er auch so ein bisschen reingeredet.
Ja,
ne? Also
auch beim FC Bayern, aber war vielleicht dann hier und da ein bisschen damit überfordert. Jetzt gibt es diese klare Rollenverteilung und es macht ihn eben sehr viel wertvoller für die Mannschaft.
Finde ich auch. Also es ist einfach ruhiger um ihn geworden und ich glaube, das tut ihm richtig gut, weil er ja eigentlich immer derjenige war, der dann mit Stirnfalten da Interviews geben musste und erklären musste, warum es beim deutschen Team nicht läuft. Mhm. Und jetzt darf er halt einfach mal einen Schritt zurücktreten und genießen, dass es läuft.
Die große neue Lockerheit bei Joshua Kimmich. Guter Zeitpunkt für einen Vereinswechsel eigentlich? Oder?
Ja, gefühlt finden im Moment sowieso viel mehr Gespräche statt, als ich das sonst bei den Turnieren den Eindruck hatte. Deswegen vielleicht mal die EM abwarten und vielleicht bist du dann auch in einer besseren Verhandlungsposition.
Aber ich denke schon, dass er nach der Europameisterschaft dann wieder irgendwo im Mittelfeld spielen will. Ich glaube, dieses hinten rechts, das macht er jetzt quasi als Gefallen an der Nation und dann
Naja, vielleicht gefällt es ihm aber auch am Ende.
Das kommt natürlich drauf an, wo er spielt und wer sein Trainer sein wird.
Und vielleicht auch, wer auf der anderen Seite außen spielt, wenn das auch jemand ist, mit dem er sich gut versteht.
Das auch noch. Dann gucken wir doch jetzt mal, was heute ansteht bei der Europameisterschaft. Zwei Achtelfinalpartien fehlen noch. Die erste um 18 Uhr in München. Rumänien gegen die Niederlande. Das Ganze live im Ersten. Beide Teams in der Vorrunde 4 Punkte. Die Rumänen sind damit Erster geworden und die Holländer Dritter.
Ja, hätte man wahrscheinlich anders erwartet, also von den Punkten her nicht, aber hätte man anders erwartet, wenn es dieses Aufeinandertreffen gibt, nämlich dass die Niederländer halt ihre Gruppe gewinnen.
Ja.
Und war ja auch bis zu der Niederlage gegen Österreich so.
Aber wir sind uns ja schon einig, dass von den Holländern noch mehr kommen muss. Nicht fantechnisch, da blieben sich ja keine Wünsche offen, nee. Aber die haben in der Gruppenphase nur eine Großchance rausgespielt, nur Schottland hatte weniger, führten fast die wenigsten Zweikämpfe aller Mannschaften. Da muss jetzt irgendwie ein Erweckungserlebnis kommen.
Ja, ich fand sie schon in dem letzten Gruppenspiel nicht schlecht. Also allein auch diese Moral, zweimal zurückzukommen nach Rückstand, das und halt gegen diese Österreicher, die ja wirklich auch stark spielen. Aber klar, offensiv muss da noch viel mehr kommen.
Es gibt ja auch große Kritik in den Niederlanden am Trainer, an Ronald Koeman. Also da ist ein bisschen Unruhe drin. Glaubst du, aus so einer Situation lässt sich irgendwie noch was kreieren, was dann auch erfolgreich wird und auch weit führt?
Ja, vielleicht musst du dann einfach jetzt dieses Spiel nutzen gegen einen vermeintlich leichten Gegner im Achtelfinale. Deswegen war es ja eigentlich gut für die Niederlande, dass sie Dritter geworden sind in ihrer Gruppe. Und dann halt so ein bisschen was entzünden. Weil wenn sie das souverän mit 3-0 gewinnen, dann werden die Kritiker halt auch leiser.
Ja. Und die Rumänen, die können natürlich nur überraschen. Zwar auch schwächste Zweikampfquote bei dem Turnier, schwächste Passquote, aber Gruppensieger. Also so geht's auch. Der Spielstil
in der schwächsten Gruppe, ne?
Ja, okay. Der Spielstil ist klar. Sie werden schnell und schnörkellos nach vorne spielen. Aber die Holländer müssen das Spiel machen.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und ja, halt vorne mehr Chancen kreieren. Jetzt zum Beispiel in Malen hat, glaube ich, einen Torschuss bisher nach vorne, einen hinten, der war drin. Also ja, vielleicht muss da auch mehr gehen.
Ich freue mich wieder auf die Bilder der Fans. Sie wollen auch, beide Fanlager wollen zusammen erstmal feiern vorm Spiel. Das wird sicherlich wieder sehr bunt. Dein Tipp?
Ich glaube Verlängerung.
Wirklich Verlängerung?
Ich glaube Verlängerung, aber die Niederlande werden es dann machen.
Ich glaube, sie machen es nach 90 Minuten. Aber wir nehmen auch gerne wieder Verlängerung und Elfmeterschießen. Das ist so schön spannend. Dann das letzte Achtelfinale. 21 Uhr in Leipzig. Österreich gegen die Türkei. Da freue ich mich wirklich sehr drauf auf diese Partie. Denn mit Österreich haben wir, glaube ich, eine Mannschaft dabei, die sehr weit kommen kann.
Ja, ich finde, die haben so ein bisschen von Belgien diesen Geheimfavoritenstatus übernommen. Nur, dass sie den auch erfüllen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für Österreich Halbfinale ist mit Sicherheit drin.
Ausgerechnet in Leipzig spielen sie, vielleicht verleiht ihnen das Flügel, denn Ralf Rangnick kehrt an den Ort zurück, wo er lange tätig war. Er hat RB quasi in die Bundesliga geführt, er ist übrigens 66 geworden am Samstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und sogar die englische Presse lobhudelt ihn, obwohl er ja bei Manchester United, glaube ich, der Trainer mit dem schwächsten Punkteschnitt war und da nicht so wirklich beliebt wurde.
Aber die brauchen jetzt ja vielleicht auch bald einen neuen Trainer.
Ja, das kann natürlich sein. Aber es heißt irgendwie, beziehungsweise der türkische Trainer sagt, die Österreicher, die spielen gar nicht wie eine Nationalmannschaft, sondern wie ein Verein.
Das würde dann aber dafür sprechen, dass Rangnick halt seine Philosophie beibehalten hat und das einfach den Spielern mitgegeben hat.
Unser Reporter Jakob Rüger, der wird bei dem Spiel dabei sein und der schätzt das mal ein. Ist Österreich eigentlich wirklich so ganz eng im Favoritenkreis mit dabei?
Ich habe die Österreicher zweimal live im Stadion gesehen bei dieser Europameisterschaft in der Vorrunde, sowohl bei den Siegen gegen Polen als auch gegen die Niederlande. Und da haben sie mich wirklich beeindruckt. Ich würde sagen, ja, man muss Österreich in den erweiterten Favoritenkreis definitiv mit aufnehmen. Die Mannschaft spielt tollen, begeisternden Fußball. Es ist eine Euphorie im Land ausgebrochen, auch unter den Fans. Und sie spielen vor allen Dingen diesen Rangnick-Fußball, ne? Also extrem hohes Pressing. Sie gehen immer wieder in die Spitze, schalten schnell um. Ralf Rangnick hat es wirklich geschafft, dort eine Einheit auf den Platz zu bringen und nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die Bankspieler performen auf einem extrem hohen Niveau und was mir auch aufgefallen ist, die Österreicher spielen sehr unaufgeregten Fußball, lassen sich überhaupt nicht anstecken von irgendwelchen kleinen Nicklichkeiten rund um die Partie vor Aufregung von Fans und Medien, das hat mich wirklich beeindruckt und wenn man sich jetzt auch nochmal die Struktur im Turnier anguckt, da muss man sagen, die Österreicher haben einen eigentlich relativ leichten Weg bis ins Halbfinale, deswegen habe ich sie total auf dem Schirm und sage, es wird das Halbfinale mindestens für das Team von Trainer Ralf Rangnick.
Guck mal, da sind wir uns einig.
Ja, zumindest jetzt eben dieses Spiel in Leipzig, wo ja auch viele Spieler sich auskennen. Baumgartner, Seiwald, Sabitzer, Leimer, die kennen das alles noch. Aber es gibt natürlich noch die Türken, die was dagegen haben, die durchaus da auch für eine Überraschung sorgen können, glaube ich.
Ja, voll. Also allein Österreich lässt die meisten Torschüsse nach Kontern zu und die Türken treffen, haben schon zweimal getroffen nach gegnerischem Ballverlust. Da könnte halt auf jeden Fall was gehen und ich glaube, das wird auch ein sehr körperliches Spiel, weil beide Teams sind die, die die meisten gelben Karten gesehen haben. Also da wird es ordentlich zur Sache gehen auf dem Platz.
Ja gut, die Türkei hat das in einem Spiel klar gemacht mit den vielen gelben Karten.
Es fehlt 16 Stück sind es schon.
Es fehlt deswegen der Kapitän Çalhanoğlu, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich jetzt ein großer Verlust ist, weil so, also er hat zwar auch schon getroffen, aber ja, so richtig aufgefallen ist er jetzt bei dem Turnier noch nicht. Auch schwache Zweikampfquote. Möglicherweise ist es gar nicht so ein Verlust, wie jetzt viele denken.
Ich weiß halt nicht, was es dann für das türkische Team ausmacht, wenn eben der Kapitän fehlt, der sich ja auch in Deutschland gut auskennt, so als Spieler.
Ja.
Aber ja, also von dem, was er auf dem Platz bisher gezeigt hat, ist er auf jeden Fall ersetzbar.
Auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel. Wir empfehlen euch, da mal zuzuhören. Österreich gegen die Türkei gibt es nämlich im Audio-Livestream bei uns in der App.
Ja, es gibt ja eh alle Spiele bei uns, auch das 18-Uhr-Spiel und 21 Uhr natürlich auch.
Ganz genau. Und morgen dann wieder das nächste EM-Update.
Ja, da bin ich dann wieder am Start.
Ich auch. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Macht's gut. Schönen EM-Tag euch.
Bis morgen.